Agenturgeschwätz mit Vom Hoff zum guten Ruf.
Hallöchen, wir begrüßen euch zu einem neuen Podcast-Jahr.
Hi, wir, das sind wie immer
Katharina
und Sarah.
Sarah, eigentlich bin ich ganz anders. Weißt du, ich komme nur viel zu selten dazu.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Okay, also nein, diese Zeilen sind nicht von mir tatsächlich, sondern so oder so ähnlich singt das Udo Lindenberg in seinem Song Ganz anders. Da habe ich mir gedacht, das passt ja ganz gut zu unserem heutigen Thema. Denn wir wollen ja über Authentizität sprechen und wann jemand eigentlich authentisch ist.
Genau. Und darüber, ob man das eigentlich planen kann, authentisch zu wirken. All das schauen wir uns im Zusammenhang mit der Positionierung von Führungskräften an.
Genau. Und wir sitzen immer noch im Homeoffice. Und 2021 fühlt sich für uns alle ja bisher leider noch nicht viel anders an. Aber ich würde sagen, wir machen das Beste draus.
Genau. Und egal, ob wir zusammen um ein Mikrofon sitzen können oder nicht, wir machen weiter. Und deswegen gibt es auch gleich zum Start schon eine Ankündigung für dieses Jahr. Im letzten Jahr gab es nur 4 Folgen von uns. In diesem Jahr erwarten euch aber 6 Folgen.
Genau. Und wer uns im letzten Jahr gehört hat, der weiß auch, dass wir schon mit einigen von unseren Agenturkolleginnen und Kollegen gequatscht haben. Und auch heute haben wir nämlich wieder jemand aus den eigenen Reihen da. Das ist Jonas Wendler. Hi, Jonas.
Hi, Jonas.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Jonas ist Seniorberater bei uns in der Agentur und ist vor allem in den Bereichen Führungskräftepositionierung, Unternehmens- und Krisenkommunikation unterwegs. Bevor wir aber jetzt mit unserem eigentlichen Thema starten, haben wir als kleines, ja, ich sag mal Warm-up, erstmal 3 Sätze mitgebracht, die gerne von dir, Jonas, vervollständigt werden wollen. Bist du bereit?
Ja, schieß los.
Wir brauchen in der Kommunikation mehr.
Vor allem Selbstbewusstsein. Wir sehen das ja sehr häufig auch bei unseren Kunden, dass die Kommunikation in den Unternehmen leider immer noch um ihre Daseinsberechtigung kämpfen muss. Denn fast jeder will irgendwie immer mitreden und am Ende weiß er es im Zweifel sogar besser. Aus meiner Sicht ist die Kommunikation allerdings eine Kunst und das Spiel mit den Worten sollte besser gelernt sein.
Mein Lieblings-Buzzword aus der Branche ist?
Ich glaube, Social Glue hat mich im letzten Jahr sehr überzeugt. Mhm. Der soziale Zusammenhalt über die digitalen Kanäle ist für uns alle ja so ein bisschen der Silberstreif am Horizont. Und ich glaube, dass die vielen Videocalls, die wir unterhalb der Woche führen, dann doch so ein bisschen Hoffnung spenden in diesen schwierigen Tagen.
Jetzt wird's spannend. Mein Traumprojekt wäre?
Ich hatte ja das große Glück, dass ich während meiner Zeit bei Vom Hoff schon viele verschiedene Kunden betreuen durfte, zum Beispiel aus den Bereichen Chemie, Energie oder Agrar. Ein weiteres interessantes Themengebiet wäre sicherlich die Telekommunikation, denn auch da haben wir im Moment sehr viel Bewegung drin.
Das klingt ja fast schon alles sehr authentisch, wobei wir eigentlich ja auch schon beim Thema sind.
Damit starten wir quasi in das echte Experteninterview. Authentizität ist ja im Netz mittlerweile selber auch zu so einer Art Buzzword geworden. Also überall wird davon gesprochen, dass Leute möglichst authentisch sein sollen. Aber irgendwie wird nie so wirklich erklärt, was das sein soll. Was ist also eigentlich Authentizität aus deiner Sicht, Jonas?
Ja, für mich ist das vor allen Dingen eine Haltung einzunehmen und die dann nach innen und außen konsistent und empathisch auch zu vertreten. Dafür bedarf es meiner Meinung nach 2 Voraussetzungen. Man muss erstmal wissen, wo und wofür man steht. Sprich, wenn man die ganze Zeit nur fremdbestimmte Themen und Botschaften vermittelt, dann fällt das irgendwann zwangsläufig auch auf. Eine zweite Voraussetzung ist dann die Fähigkeit, die Position dann auch anlassbezogen und zielgruppengerecht zu kommunizieren. Das mag manchmal sehr herausfordernd sein, gerade für Führungskräfte. Denn Studien zeigen, im Schnitt haben 7 Stakeholdergruppen Einfluss auf den Unternehmenserfolg. Es müssten verschiedene Bedürfnisse bedient werden und zunächst auch mal identifiziert werden. Was aber dann am Ende nicht heißen soll, dass man den Stakeholdergruppen nur nach dem Mund redet. Denn das wäre dann opportunistisch und genau das Gegenteil von authentisch.
Du hast jetzt gesagt, dass auch wichtig ist, da empathisch bei zu sein, was Authentizität angeht. Was ist aber denn jetzt zum Beispiel, wenn ich eigentlich als Führungsperson nach außen als jemand gelte, der eher so sehr für klare Kante ist und der eher so wirklich eher weniger empathisch gilt? Kann es auch tatsächlich sein, dass ich nicht authentisch wirke, wenn ich jetzt vermitteln möchte, dass ich wirklich auf alle Dinge, die meine Stakeholder gerade beschäftigen, eingehe?
ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Also natürlich müssen Top-Manager auch Entscheidungen treffen am Ende des Tages. Es kommt dann auch immer darauf an, wie man das Ganze rüberbringt. Wenn man sich wirklich mit den Bedürfnissen auch der Stakeholdergruppen auseinandersetzt und auch den nach außen hin auch glaubhaft kommuniziert, dass man dies getan hat, dann glaube ich, dass Entscheidungen dann auch einfacher nachvollziehbar sind für diejenigen, die sie dann auch betreffen.
Ja, du hast jetzt gerade schon von Top-Managern gesprochen, aber ich sag mal, also Positionierung im internen und externen Umfeld des eigenen Unternehmens wird ja für Führungskräfte generell immer wichtiger. Und inzwischen findet sich Authentizität ja auch wirklich quasi in jeder Auflistung notwendiger Führungskompetenzen. Aber woher weiß ich denn als Führungskraft überhaupt, was bei mir authentisch wirkt und was nicht?
Ja, ich glaube, das ist auch ein Teil unseres Jobs, das herauszufinden, durch regelmäßige Gespräche mit den Führungskräften, indem man dann Themenschwerpunkte zum Beispiel festlegt und die dazugehörigen Botschaften, indem man Formate und Bühnen findet, die dann auch zu den Charaktereigenschaften von Führungspersonen passen. Und vor allen Dingen auch, dass man sich regelmäßig dann über die Weiterentwicklung der Positionierungsstrategie austauscht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist ein dynamischer Prozess, der auch permanent evaluiert werden muss. Der Vorteil ist, dass ja nicht wenige Führungskräfte, die in diese Position kommen, den Umgang mit externen und internen Stakeholdern von der Pike auf lernen muss. Denn meistens haben sie da ja auch schon Erfahrungen mit. Dennoch bereitet die Top-Managerinnen und Top-Manager im Verlauf der klassischen Managerkarriere nicht so wirklich darauf vor, was sie in der Öffentlichkeit erwartet. Vor allem der Umgang mit den Medien und ihre Wirkungsweise müssen unbedingt so schnell wie möglich verstanden werden. Und das liegt auch so ein bisschen in unserer Hand, denn hier können wir sehr gut auch unsere Expertise mit einbringen. Ob die dann auch immer so gehört wird, das ist dann sicherlich die zweite Frage. Aber ich denke, dass Beratungsresistenz gerade an den falschen Stellen im Zweifel auch dazu führen kann, dass Führungskräfte öffentlich in Straucheln geraten und sogar Reputationsverluste hinnehmen müssen.
Was ist denn, wenn wir mal vom anderen Extrem ausgehen? Also kann zu viel Beratung, zu viel externe Unterstützung bei der Positionierungsarbeit denn auch problematisch sein?
Ja, also wir als Beraterinnen und Berater dürfen hier, glaube ich, auch den Bogen nicht überspannen. Denn wir müssen uns immer vor Augen führen, dass CEOs natürlich einen Großteil ihrer Zeit in Gesprächen verbringen, mit Führungskräften, mit Mitarbeitern, mit Analysten, mit Investoren zum Beispiel. Und daneben auch noch strategische Entscheidungen treffen müssen, die das Unternehmen voranbringen. Das heißt, es wäre unglaubwürdig, wenn der CEO daneben dann noch 10 LinkedIn-Beiträge pro Woche rausknallt. Da würde man sich zu Recht fragen, ob das noch der CEO ist oder einfach eine Social-Media-Agentur.
Jetzt haben wir ganz, ganz häufig gesagt, dass Authentizität wichtig ist im Positioning, dass das mehr oder weniger das Gebot der Stunde ist, dass es immer wichtiger wird. Aber die Frage ist ja jetzt eigentlich, warum ist es denn schädlich, wenn Positionierung nicht authentisch wirkt? Also wenn es zum Beispiel so wirkt wie, naja, das macht eigentlich eine Social-Media-Agentur oder jemand tritt anders auf als zum Beispiel in einem Interview.
Der CEO ist ja das Aushängeschild im Unternehmen. Überspitzt könnte man sagen, er ist verantwortlich für Erfolg und Misserfolg, was natürlich so gar nicht stimmt. Da hängen viel, viel mehr Faktoren auch dran. Aber dennoch ist die öffentliche Wahrnehmung häufig so. Und daraus abgeleitet folgt, dass eine nicht glaubwürdige Positionierung natürlich dann auch zu Reputationsverlusten führen kann. Wenn man einer Roland-Berger-Studie glauben darf, dann scheitern 71% der Top-Manager nicht an ihrer schlechten Leistung, sondern an einer negativen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Versteht also, dass die Bedeutung der Öffentlichkeit, was das eigene Geschäft angeht, was die Bewertung des eigenen Handelns angeht und auch den Verlauf des Aktienkurses angeht, nicht mehr wegzudiskutieren ist heute. Der Gabor Steingart hat das mal ganz passend zusammengefasst, dass Führungskräfte heutzutage neue Geschäftsmodelle nicht nur den Aufsichtsräten zur Abstimmung vorlegen müssen, sondern eben auch der Gesellschaft.
Ja, das bedeutet also, ja, dass der Druck, sich im gesellschaftlichen Umfeld zu positionieren, da ist und vor allen Dingen zunehmend wächst. Ja, vor allem auch das Bestreben, das Ganze eben gut durchdacht zu machen. Jetzt wäre die Frage, wie man denn als Berater eine möglichst authentische Positionierung planen kann für eine fremde Person, weil jedem, dem man das erstmal erzählt, vielleicht auch jedem Fachfremden, der würde erstmal sagen, geplante Authentizität, wie kann das funktionieren?
Ja, das ist in der Tat nicht ganz so einfach, vor allen Dingen, weil ich eben auch schon erwähnt habe, dass die Zeit von dem CEO natürlich sehr limitiert ist. Das heißt, man kommt da auch nicht immer ganz nah ran als Beraterin und Berater. Zu Beginn ist es vor allen Dingen wichtig, eine gute Ausgangsanalyse zu haben. Sprich, wir gucken uns dann die Personen erstmal an, um dann halt im weiteren Verlauf dann unsere Positionierungsstrategie auch aufzubauen. Dabei gehen wir auch sehr methodisch vor, einfach weil wir der Unternehmenskommunikation auf der anderen Seite möglichst viele valide Argumente auch mit an die Hand geben wollen. Denn CEO-Kommunikation ist ja nicht nur in der Hand von einer Abteilung, sondern dort sind meistens ganz, ganz viele Abteilungen mit eingebunden. Das heißt, die Unternehmenskommunikation braucht auch ein wenig Futter, um sozusagen diese Überzeugungsarbeit intern zu liefern. Genau, im weiteren Verlauf nach der Analyse ist es dann natürlich immer wichtig, dass man im regelmäßigen Austausch ist. Ich hatte das eingangs schon erwähnt und vor allen Dingen auch einen guten Draht zur Unternehmenskommunikation hat. Also Vertrauen spielt hier eine wichtige Rolle, denn wir als Externe sind natürlich immer auch darauf angewiesen, die Informationen aus dem Unternehmen zu bekommen und möglichst auch ganzheitlich. Wenn wir immer nur scheibchenweise hören, was gerade aktuell ist, macht es unseren Job natürlich umso schwieriger und wir kratzen bei der Positionierungsarbeit immer nur an der Oberfläche des Möglichen und rufen aber nie das ganze Potenzial ab.
Das heißt, selbst wenn man das wirklich sehr strategisch angeht, wird man ja nie die Person als Ganzes positionieren, sondern immer nur Teile von ihr. Das hat ja so ein bisschen was damit zu tun, dass wir auch alle, nicht nur CEOs und Führungspersonen, sondern alle von uns irgendwie soziale Rollen erfüllen. Um es mit Shakespeare zu sagen, all the men, women are merely players. Und die Welt ist quasi ein bisschen wie eine Bühne, auf der wir alle so ein bisschen unseren Part spielen. Das Manager-Magazin hat das mal auch schön auf den Punkt gebracht, allzu naiv verstanden macht Authentizität erfolglos. Ich würde da jetzt vielleicht noch hinzufügen, zu viel Authentizität macht erfolglos. Wie schafft man aber denn diesen Spagat vernünftig? Also zwischen der Anpassung ans Unternehmen, also quasi auch sich bewusst zu werden, okay, ich positioniere mich hier nicht einfach nur als Person, sondern ich trete ja für das Unternehmen auf oder ich werde immer wahrgenommen als Teil dieses Unternehmens nach außen. Und schaffe es aber trotzdem noch eben wirklich authentisch zu bleiben und irgendwie auch bei mir selber zu bleiben und auch Dinge zu sagen, die ich selber auch wirklich als Person vertreten kann. Also wie findet man da für sich irgendwie das richtige Gleichgewicht?
Vielleicht vorweg einmal, um den Kontext zu geben, glaube ich, dass es diese krasse Trennung zwischen Unternehmen und CEO in der Realität gar nicht so wirklich gibt. Wir haben nicht auf der einen Seite den extravaganten CEO und dann vielleicht das Unternehmen. Das stimmt nur bedingt. Natürlich ist es so, dass die Führungskraft immer auch Erwartungen erfüllen muss, die in sie gesetzt sind und kann diese Erwartungen ja nicht einfach ignorieren. Wenn CEOs aus dem eigenen Unternehmen herauskommen, durchlaufen sie ja auch eine Art Ochsentour, wie das in der Politik auch der Fall ist. Sprich, man ist dann ja auch so ein bisschen geprägt vom Unternehmen und wird dann natürlich auch umso mehr im Wohle des Unternehmens dann auch handeln wollen. Natürlich ist es auch bei externen CEOs, die dann dazukommen, so, dass sie nicht einfach die Alleinherrscher an der Spitze sind und machen können, was sie wollen oder sich auch so geben können, wie sie wollen. Aber vielleicht, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wie bringt man Unternehmenskommunikation und CEO-Kommunikation im Einklang miteinander? Wir gehen da in der Konzeptionsphase meist in drei Schritten vor. Wir gucken uns erstmal an, wie tickt der CEO? Sprich, wir arbeiten charakterliche Attribute raus. Da spielt zum Beispiel Herkunft, Führungsstil, aber auch persönliche Affinitäten eine sehr große Rolle. Und danach gucken wir, wie kann man diese Attribute mit den in der Literatur bekannten Rollenerwartungen verknüpfen. Dort gibt es so etwas wie den CEO als Führungspersönlichkeit, der dort als Kapitän gesehen wird, der das Schiff dann in unruhigen Zeiten mit viel Weitsicht und Empathie in ruhige Fahrwasser bringt und sowas. Und das versucht man erstmal auf der ersten Ebene miteinander zu verbinden, bevor man dann im dritten und letzten Schritt sich den Purpose oder die Werte des Unternehmens vornimmt und guckt, wie kann man das Ganze da rein integrieren.
Das heißt, es ist im Endeffekt ja eigentlich auch so, dass das was ist, was jedes Mal wirklich sehr individuell geplant werden muss, ne? Also du hast jetzt gesagt, es gibt eine bestimmte Strategie, die an jeden angelegt wird, aber das Ergebnis wird wahrscheinlich jedes Mal sehr unterschiedlich sein. Also je nachdem auch, wie die Unternehmenskommunikation ausgerichtet ist, aber auch dahingehend, was der CEO für eine Persönlichkeit hat, was sein Führungsstil ist und wie sich das irgendwie miteinander vereinbaren lässt.
Genau, also das ist ein ganz individueller Prozess. Nicht jede Führungskraft tickt gleich und bringt auch nicht die gleichen Attribute mit. Und ich glaube, erfolgreiche CEO-Kommunikation weiß eben auch das und geht dann halt auch flexibel darauf ein. Also wenn wir als externe Beraterinnen und Berater dem CEO etwas in den Mund legen, wohinter er gar nicht steht, dann fällt das früher oder später auf.
Jetzt hast du gerade nochmal Individualität erwähnt und das trifft ja auch auf die Wahl der Bühnen zu, auf denen sich ein CEO positioniert, weil ich sage mal, nicht jeder, das weiß man ja auch schon von sich, nicht jeder fühlt sich im selben Umfeld und auf derselben Bühne wohl. Jetzt gibt es ja heute auch viel, viel mehr Möglichkeiten und Bühnen für die Positionierung als früher. Ist es denn durch die sozialen Medien schwieriger als früher authentisch zu wirken oder ist es vielleicht sogar einfacher? Was würdest du sagen?
Also ich glaube, Social Media hat den Diskurs über Themen und Personen demokratisiert. Wer heute Aufmerksamkeit bekommt, entscheidet kein Gatekeeper mehr im klassischen Sinn, sondern eher die Community. Natürlich hängen da auch noch Algorithmen mit dran, aber es ist erstmal die Community. Wir brechen das jetzt einfach mal auf diese Ebene runter. Das hat natürlich Chancen und Risiken zugleich. Führungskräfte können zum Beispiel ihre Meinung jederzeit ungefiltert ins Netz stellen und gleichzeitig auch gesellschaftspolitische Themen für die Öffentlichkeit kommentieren und einordnen. Gleichzeitig gibt es aber auch die Möglichkeit, natürlich die exklusiven Einblicke in so einen Arbeitsalltag zu gewähren. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in der Corona-Phase habe ich sehr, sehr viele Homeoffice-Bilder von CEOs gesehen. Und gerade bei den jüngeren Führungskräften war es ja so, dass man auf den Fotos auch häufig mal selbstgemalte Bilder von den Kindern im Hintergrund gesehen hat. Und das schafft natürlich automatisch auch eine gewisse Nähe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Risiko, wenn man seine Position ungefiltert auf die Plattform stellt, denn man macht sich auch ein Stück weit angreifbar. Das muss man aber zu einem gewissen Grad auch aushalten können. Aber für die Führungskraft gilt es dann natürlich auch, dass man dort den Bogen nicht überspannt und nicht über die Maße hinweg sozusagen Dinge kommentiert. Denn dann kann es natürlich auch sein, dass man Shitstorm auf der eigenen Seite irgendwie vorbeischaut. Und das will, glaube ich, kein CEO.
Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt Nähe zu sprechen kommen, den du gerade angesprochen hast, Jonas. Also wenn jetzt ein Vorstandsvorsitzender Einblick in seinen Alltag gibt, kann denn sowas auch nach hinten losgehen? Also die Mitarbeiter und auch die Öffentlichkeit möchte ja gewisse Dinge vielleicht auch gar nicht wissen. Also ich finde, das ist auch immer ein schmaler Grat, oder?
Also am Ende entscheidet natürlich immer der CEO, was auf seinem Profil gespielt wird und was nicht. Und das ist auch gut so. Ich glaube, gerade die jüngeren Top-Manager haben da auch eine stärkere Affinität, was digitale Kanäle angeht und können auch selber ganz gut einschätzen, was sie machen können und was nicht.
Ja, und im Zweifel ist es dann aber auch Aufgabe des Beraters oder der Beraterin zu sagen, würden wir nicht machen.
Also, natürlich, ne? Genau. Okay. Also ja. Da darf man nicht schüchtern sein. Da gilt es genauso wie bei anderen Entscheidungen, ob es jetzt in der Unternehmenskommunikation ist, in Change-Prozessen, dass man da als externer Berater und Beraterin halt auch seinen Job macht und Handlungsempfehlungen dem CEO mit an die Hand gibt. Nur weil das jetzt ein Top-Manager ist, sollte man da nicht zu sehr zurückschrecken.
Ja. Okay. Dazu würde ja dann auch gehören, tatsächlich zu sagen, nicht nur, das ist zu privat, das würden wir nicht empfehlen. Also das können Sie schon machen, wenn Sie das möchten, aber das kann aus Grund XY vielleicht die falsche Wirkung erzielen, sondern im Zweifel auch zu sagen, das Thema ist ein Thema, da spielen Sie mit dem Feuer oder das passt vielleicht nicht gut zu Ihnen. Gibt es Themen, zu denen sich Vorstände, CEOs, Führungskräfte nicht positionieren sollten, also so Tabuthemen oder Dinge, die einfach unpassend sind für Personen in dieser Position?
Also so pauschal Themen herauszupicken, ich glaube, da würden wir uns jetzt keinen Gefallen machen. Ich kann da vielleicht mal ein bisschen ausholen. Also wir erleben derzeit einen Wandel. Eine Studie von Gartner hat das neulich mal aufgezeigt, dass 74% der Befragten Erwartungen an das Unternehmen hegen, sich zu gesellschaftspolitischen Themen zu äußern. Und zwar auch, wenn sie nicht unmittelbar etwas mit dem eigenen Geschäftsfeld zu tun haben. Insbesondere die Millennials sind hier wirklich sehr vokal. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die CEO-Positionierung, denn das Storytelling muss heute zum Beispiel deutlich breiter gefasst werden, als das bislang der Fall gewesen ist. Das birgt natürlich auch Gefahren. Sarah, du hast es gerade angesprochen. Nicht zu jedem Thema sollte man sich äußern. Wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt bei einigen Themen, kann man auch schnell mal auf die Nase fliegen. Und das hat dann auch Auswirkungen für das gesamte Unternehmen gleich. Vielleicht gucken wir mal auf die Energiewende und stellen uns mal vor, dass eine Führungskraft sagt, dass der Erfolg der deutschen Energiewende auf Kosten der Schwellen- und Entwicklungsländer geht, Stichwort Lithiumabbau für Batterien von Elektroscootern, dann sollte diese Führungskraft aber auch ganz, ganz sicher sein, dass die eigene Rohstoffgewinnung unter international anerkannten sozialen und ethischen Standards erfolgt. Kurzum, auch dort gilt es, die Worte müssen zu den Taten dann auch irgendwie passen.
Ja, da wäre jetzt zum Beispiel ein anderes Beispiel, was man ja bei Unternehmen leider sehr, sehr häufig noch sieht, ist, wenn ganz viel gesprochen wird davon, dass sie sich alle für Diversity einsetzen und dann guckt man in den Vorstand des Unternehmens und sieht, dass das noch ein Versprechen ist bei vielen. Und da ist dann immer die Frage, will ich so mutig sein und es trotzdem machen oder vielleicht auch erklären, warum bin ich noch nicht da, wo ich sein möchte? Oder ist das was, dann nehme ich mich lieber zurück? Aber das ist dann eben, wie du gesagt hast, auch eine Frage von guter Beratung und von guter Auseinandersetzung mit Meinungsklima und mit aktueller Diskussion. Was kann ich da machen? Was kann ich da nicht machen? Was will ich da auch machen? Das ist ja auch immer noch, die Frage ist, das hast du ja eben auch nochmal gesagt. Das heißt, im Endeffekt so zusammenfassend lässt sich eigentlich sagen, Authentizität ist wichtig, ist ein großer Bestandteil von guter Positionierung. Es ist aber gleichzeitig auch genauso wichtig, empathisch zu sein und sich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zurückzunehmen und sich zu fragen, ist das jetzt wirklich was, was ich so nach außen kommunizieren möchte? Das heißt, es ist immer so ein bisschen Kompromiss finden. Also wenn wir im kommunikativen Sinne von authentisch sein sprechen, dann meinen wir damit, glaube ich, nicht das, was auf Selbsthilfekalendern steht, sei du selbst, sondern gib gemanagt einen Teil von dir nach draußen, der zu dir passt und der schon du bist. Aber überleg, ob das wirklich zu deinen Botschaften passt. Oder Jonas, wie siehst du das? Was würdest du da nochmal zusammenfassen zu sagen?
Nee, ganz genau. Also ich wollte da noch ergänzen, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, dass der CEO sich in einem vertrauten Umfeld auch bewegt. Also nicht nur im Unternehmen, sondern auch, was die externen Beraterinnen und Berater angeht. Man muss sich auch mal die Meinung sagen können, wahrscheinlich zu gewissen Dingen.
Ja.
Man muss sich aber gleichzeitig auch mal die Außenperspektive reinholen. Da sind gerade wir auch wichtig. Dann glaube ich, kann das ein gesunder Mix sein, der dann auch eine erfolgreiche CEO-Positionierung ausmacht.
Ja, genau, würde ich auch so sagen. Also gerade, das ist, glaube ich, wirklich noch ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, dass Positioning auch viel mit Ehrlichkeit zu tun hat und viel mit sich auch mal sagen lassen, wenn was keine gute Idee ist. Und klar, da ist es natürlich für externe Berater wie uns immer einfacher, weil wir auf einer anderen Beziehungsebene auch zusammenarbeiten.
Ja, und ich würde sagen, Empathie auf beiden Seiten.
Ja. Das natürlich sowieso, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, wir haben tatsächlich keine Podcast-Folge gehabt, in der wir noch nicht mindestens 5-mal Empathie gesagt haben. Ich habe fast das Gefühl, dass wir da vielleicht mal eine eigene Folge zu machen sollen.
Eigentlich habe ich das Wort auch nur deswegen jetzt noch mal eben gesagt.
Wir haben so eine Strichliste, die muss folgen.
Nicht verraten, genau.
Also wir sehen aber auch hier wieder wichtiger Punkt. Vielen Dank, lieber Jonas, für die spannenden Einblicke, fürs Rede und Antwort stehen zu diesem ja doch nicht wenig komplexen Thema.
Gerne.
Ja, vielen Dank.
Genau, damit sind wir tatsächlich, die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat, schon wieder am Ende unserer Podcast-Episode angekommen. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören, habt vielleicht was Neues mitgenommen, neue Denkanstöße, neue Ideen, Dinge, über die ihr weiter nachdenken wollt. Wir hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Episode wieder dabei. Wie schon bereits angekündigt, kommen wir dieses Jahr ein bisschen häufiger als im vorangegangenen Jahr und werden auch da wieder einen Kollegen zu Gast haben, der uns wieder Rede und Antwort stehen wird. Alle Statistiken, Zitate, über die wir heute gesprochen haben, findet ihr auch nochmal unten bei uns in den Shownotes. Da ist alles verlinkt. Da findet ihr auch alle anderen Episoden dieses Podcasts, unsere Social-Media-Kanäle und unsere Website verlinkt. Ansonsten bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes zu sagen, als wie immer vielen Dank zum Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Tschüsschen.